Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Thema von den Pin-Up Docs. Hier sind Dana und
Jan.
Und heute geht es um das Polytrauma und zwar im Speziellen um die Gerinnung bei einem polytraumatisierten Menschen. Und darüber wollen wir mit einem schon bekannten Gast sprechen. Dr. Heiko Lier ist einer der verantwortlichen Autoren des Kapitels 2.4 des Gerinnungsmanagements oder der verantwortliche Autor Gerinnungsmanagement und Volumentherapie. Und ich freue mich ganz arg darüber, dass er auch heute wieder bei uns zu Gast ist und sage Hallo, Herr Lier.
Hallo, ihr beiden. Vielen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde und ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Darüber freuen wir uns auch sehr. Und genau, das Thema ist wichtig, weil eben der ungestoppte Blutverlust innerhalb der ersten Stunden nach einem schweren Unfalltrauma zum Tod führt und nach einem schweren Schädelhirntrauma auch die zweithäufigste Todesursache in der Frühphase bei Schwerverletzungen ist. Dazu kann man sagen, dass ungefähr 30% Verbluten die Todesursache ist und pro einer Minute Verzögerung einer Resuscitative Intervention gab es eine 2%ige Erhöhung der Mortalität in den ersten 24 Stunden und auch der 30-Tage-Mortalität. Also ein wirklich wichtiges Thema, was wir heute besprechen wollen und deswegen steigen wir auch direkt ein. Grundsätzlich ist es so, dass auch die Leitlinie sagt, dass die Datenlage so ein bisschen schwierig ist. Es gibt mit den Kontrollgruppen aus ethischen Gründen natürlich keine Möglichkeit, das zu machen. Es ist eine klinische Heterogenität, oft auch retrospektive Studien. Es gibt oft nicht unbedingt Protokolle bei den prospektiven Studien, Selection Bias von PatientInnen, die nicht transportiert wurden, weil in der Regel eben auch nicht betrachtet wurden. Gegebenenfalls aber eine Intervention notwendig gewesen wäre und auch die Vergleichbarkeit der Studien ist nicht immer optimal, denn die Blutung ist von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel ist es eine arterielle, eine venöse, eine diffuse oder eine spritzende Blutung. Das Abschätzen des Blutverlustes ist auch zudem nicht immer einfach und experimentelle Modelle spiegeln eben nicht immer die Realität optimal wider. Und ganz häufig sind es eben auch militärische Studien oder beziehungsweise Studien aus dem militärischen Umfeld, die halt nicht ganz mit der zivilen Situation vergleichbar sind. Gut, wollen wir aber direkt mal ins Thema einsteigen. Was ist bei einer Blutung immer zu tun? Blutstillung, sofern als möglich. Denn nicht nur der Blutverlust und der resultierende Volumenmangelschock ist alleine ein Problem, sondern eben auch die Aktivierung der Gerinnungskaskade, die uns ja auch im Studium manchmal Schwierigkeiten bereitet. Und dann haben wir zusätzlich auch noch eine inflammatorische Antwort. Es werden also Gerinnungsfaktoren verbraucht und es kann dadurch auch zu einer sogenannten Hyperfibrinolyse kommen. Was sollen wir denn als allererstes erstmal tun, Herr Lier?
Ja, wir haben ja in der Polytrauma-Leitlinie drei eigentlich Gerinnungskapitel. Wir haben von der prähospitalen Phase ein Kapitel, das heißt Stop the Bleed. Wir haben in der prähospitalen Phase ein Kapitel, das heißt Gerinnungsmanagement und Volumentherapie. Und wir haben in der Schockraumphase ein Kapitel, das heißt Gerinnungsmanagement und Volumentherapie. Infolgedessen muss man, und das werde ich auch im Folgenden tun, immer differenzieren, worum es geht. Und wir haben ganz früh angefangen für die Notärzte unter uns, für die prähospitale Phase. Es gibt eine A-Empfehlung für ein Stufenschema. Und das ist das, was wir eigentlich alle schon können. Das erste ist bei starken Blutungen eine manuelle Kompression, sofern das denn möglich ist. Die zweite Stufe ist ein Kompressionsverband. Und die dritte Stufe ist ein Tourniquet. Auf allen drei Stufen kann man jederzeit und soll man auch bei entsprechenden Blutungen ein Hämostyptikum dazu geben. Dieses Stufenschema war schon 2016 in der Version drin. Was wir jetzt erweitert haben, ist genauere Aussagen. Also zum Beispiel, es war ja immer die Frage, wenn ich manuell komprimiere, muss ich dann irgendwann mal aufhören und zu gucken, ob das nicht mehr blutet, sondern nein, diese Kompression wird so lange durchgeführt, bis die Blutung zum Stillstand gekommen ist und soll nicht zwischenzeitlich unterbrochen werden. Allerdings ist das nur eine GPP, also eine Clinical Practice Empfehlung ohne viel Evidenz. Bei Kompressionsverbänden haben wir für penetrierende Traumata mit nach außen blutenden Verletzungen am Torso und an den Extremitäten eine Empfehlungsgrad B und für das Gleiche bei stumpfen Traumata auch wieder nur eine GPP. Bei den Hämostyptikern, wie gesagt, auf jeder Stufe ergänzend und ein Fokus auf die chitosan-erhältlichen Produkte, die wir da haben. Da gibt es ja verschiedene Adjuvantien, die in den Hämostyptikern zugemischt sind. Und man hat lange Zeit geglaubt, dass das im Wesentlichen die Cytosan ist, weil das auch bei Patienten wirkt, die durch Medikamente zum Beispiel antikoaguliert sind. Mittlerweile gibt es neuere Daten, die das vielleicht bei dem einen oder anderen neueren Präparat auch ist. In der Leitlinie wird das Cytosan bevorzugt. Es gibt auch neue Empfehlungen zum Tourniquet. Und zwar sowohl die deutschen als auch die europäischen Leitlinien sagen einheitlich, wenn eine lebensgefährliche Blutung mit anderen Maßnahmen nicht zeitgerecht gestoppt werden kann. Man muss da beispielsweise unterscheiden, wenn ich einen Patienten habe, bei dem ich entspannt einen Druckverband machen kann, dann ist der Druckverband das Initiale. Wenn ich einen Patienten habe, der beispielsweise in einem brennenden Fahrzeug sitzt, dann kann für dieselbe Blutung ein Tourniquet sinnvoll sein. Mhm. Das nächste ist, ich sage, das ist ein Stufenschema. Also wenn die manuelle Kompression und der Druckverband beides nicht wirken, dann wäre als dritte Stelle dann das Tourniquet. Und ein möglicher Verfahrenswechsel von dem Tourniquet ist immer in Erwägung zu ziehen, allerdings primär im Krankenhaus oder in der Notaufnahme. So als grobe Richtlinie, so etwa 1,5-2 Stunden gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Tourniquet. Danach muss man sich was überlegen. Diese Probleme haben wir ja glücklicherweise in Europa und insbesondere in Deutschland eigentlich nicht mit längeren Anfahrtwegen.
Aber ist es denn auch ein Stufenschema in die andere Richtung? Das heißt, wenn ich ein Tourniquet angelegt habe und dann in der Blutleere einen Kompressionsverband mit Hämostyptikum platzieren kann und dann das Tourniquet wieder öffne in dem Moment und durch die Blutleere, das eben mir nicht weggeschwommen ist, wie das vorher passiert ist, habe ich ja häufig auch bessere Bedingungen, einen Kompressionsverband anzulegen. Gibt es dazu Aussagen oder ist es nur das Stufenschema in die Richtung Eskalation?
In die eskalierende.
Also prinzipiell sind die Empfehlungen für die Anlege von Tourniquets so, dass es nur, wenn eine Kompression der Wunde nicht ausreicht oder eben bei einem brennenden Auto nicht praktikabel ist. Der zweite Punkt ist, das Tourniquet wird so lange angezogen, bis es distal ein Pulsverlust ist. Und dann aber ein ganz entscheidender Punkt, im Schnitt braucht man 3¼ Kabelumdrehungen dafür. Und dieser Punkt ist ständig zu reevaluieren. Das heißt, wenn Sie ein Tourniquet anziehen bei einem schockierten Patienten mit einem systolischen Blutdruck von, sagen wir mal, 55, 60 und eine Blutung zum Stoppen kommt und Sie dann eine Volumengabe machen und vielleicht ein bisschen Katecholamin geben, dann führt das dazu, dass der Blutdruck des Patienten steigt. Das heißt, das ursprünglich ausreichend fixierte Tourniquet ist für den höheren Blutdruck dann nicht mehr ausreichend. Ja. Das ist der Grund, warum es bei Tourniquet-Anlagen immer eine stetige Reevaluation geben soll. Und weil sie beispielsweise auch eine Extremität, an der ein Tourniquet ist, nie zudecken soll. Weil sie das dann nicht sehen würden, dass das wieder blutet.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja, ein nächster Punkt vielleicht noch, das tut weh. Also was Sie mit einem Tourniquet produzieren, ist eine Ischämie und Sie kriegen einen Ischämie-Schmerz zusätzlich zu der Verletzung. Das heißt, ein Tourniquet bedingt immer eine suffiziente medikamentöse Analgesie.
Haben Sie da ein Kochrezept?
Ja, das kommt darauf an, womit Sie gute Erfahrung haben. Also wenn Sie den Patienten in Narkose versetzen, erübrigt sich das Problem. Aber ansonsten bin ich ein großer Freund von Ketamin kombiniert mit dem Benzo. Das ist ja sowieso ein Medikament, was man im Notarzt sehr zu schätzen weiß. Von den ganz normalen Spiralfrakturen von Inlineskatern angefangen bis zu den größeren Verletzungen, die Sie haben. Sie haben da zumindest eine geringe Sympathikus-Beeinträchtigung, von der Theorie her eher eine positive Sympathikus-Beeinträchtigung. Ja, man muss halt nur darauf denken, dass man das kombiniert mit einem Benzo, weil die Halunkination, sage ich mal, die Halluzinationen, die akustisch und visuell auftreten können, doch sehr unangenehm sein können. Die brauchen Sie übrigens, wenn Sie Narkose machen, nicht. Also wenn Sie im OP Ketamin geben, brauchen Sie kein Benzo dazu zu machen.
Wir haben uns nicht abgesprochen für alle HörerInnen, weil wir natürlich im Podcast eigentlich immer irgendwie Ketamin für alle möglichen Dinge geben, jetzt in einem medizinischen Rahmen natürlich. Und das wollte ich nur noch einmal kurz sagen. Also das hat er jetzt aus freien Stücken gesagt, der Herr Lier, und nicht irgendwie, weil wir das vorher abgesprochen hatten.
Nee, es ist für einen Notarzt wirklich ein tolles Medikament und auch für den OP ein sehr schönes Medikament, an das Sie immer denken sollten, zum Beispiel auch bei Patienten, die Polamidon haben oder drogenabhängig sind, weil sie andere Rezeptoren haben und weil sie eine eher positive Beeinflussung des Kreislaufs haben.
Mhm. Wir hatten eben ja das Chitosan angesprochen, nochmal, weil ich mir das noch aufgeschrieben hatte, dass wir das einfach noch ergänzen können, dass das ein Polyglucosamin ist, das aus Chitin durch Deacetylierung gewonnen wird und das bindet die Erythrozyten und Thrombozyten und bewirkt dann durch die Auswaschung von Stickstoffmonoxid eine vorteilhafte Vasokonstriktion im Gewebe, dass man halt einfach mal weiß, wie das Ganze auch funktioniert. Dazu gibt es einen wunderbaren Artikel von Newspapers, den ich euch in die Shownotes auf jeden Fall verlinken werde. Gut, was zählt denn noch zu den Basics, die wir durchführen sollten?
Ja, so eine Basissachen ist beispielsweise das Abdrücken. Mhm. Wir wissen alle, dass wir im Bereich des Oberarms die arterielle Versorgung des Arms abdrücken können. Aber es gibt so ein paar mehr Punkte. In den Folien wird man die sehen. Gibt gerade aus diesem Jahr, aus dem Ende des letzten Jahres, neue Untersuchungen, dass sie zum Beispiel auch im Bereich der Fossa jugularis drücken können und auf die erste bzw. zweite Rippe drücken können. Damit können sie auch den Schulterbereich einigermaßen abdecken. Sie können die Femoralis nicht nur in der Leiste, sondern auch im Bereich des Beckens abdrücken. Allerdings brauchen sie dafür deutlich mehr Kraft. Und letztendlich ist es so, dass wir ja aus dem PPH-Bereich wissen, sie können auch die Aorta abdominalis abdrücken. Dafür braucht man aber im Schnitt etwa 65 bis 70 Kilo Druckkraft. Also wirklich sehr, sehr viel Kraft. Das wird bei einem schlanken Patienten machbar sein, bei dem durchschnittlichen Rheinländer eher nicht.
Beim durchschnittlichen Hessen auch nicht.
Ich möchte jetzt nicht über den Ostholsteiner reden.
Okay.
Der fällt mir dazu ein.
Die Folie, die Sie sehen werden, ist sehr schön, weil da ist bei der einen Studie ist eine, würde ich sagen, 20-jährige Frau abgebildet und bei der anderen ein Soldat. Und bei dem Abdrücken im Bereich der Subclavia ist bei der Frau ein Mann, der mit dem Daumen da drauf drückt. Und bei den Soldaten ist ein Mann, der mit der ganzen Hand da reindrückt. Hm. Und beim Becken ist es das Gleiche. Also das zeigt sehr schön, dass das, man sollte diese Punkte kennen. In den Folien ist auch nochmal eine Liste, wo alles man abdrücken kann. Beispielsweise auch im Gesicht, also im Bereich des Unterkiefers. Für Wunden im Bereich des Ohrs und des Nackens. Also da gibt es viele Punkte. Die einen oder anderen sollte man sich einfach nochmal angucken, weil das halt wirklich schnelle Hilfe ist und weil das Anlegen eines Druckverbandes auch viel einfacher ist, wenn es da nicht dauernd rausspritzt. Wenn man denn einen Druckverbund mit einer Kompresse verbindet oder gar mit einem Hämostyptikum, so ist auch das eine Übungssache, weil das ist nicht ein Hämostyptikum drauflegen, sondern Sie müssen dieses Hämostyptikum in die Wunde reinbringen, wenn Sie so wollen, austamponieren. Und deshalb sollte man das durchaus mal üben. Da gibt es aber viele Kurse, die das anbieten, wo sie das am Schweinemodell sehr schön üben können.
Mhm. Super. Was ich noch sagen wollte, ist natürlich, dass je mehr der Patient in Extremo ist und seine Kreislaufsituation schlechter ist, wird natürlich auch die Spannung des Abdomens niedriger, sodass dann diese aortale Kompression besser geht als beim Patienten, der da noch gegenspannt. Und
ja, das ist richtig, wenn Sie nur Extremitätenverletzungen haben. Also wenn Sie zusätzlich abdominelle Verletzungen haben, ist das Ganze ein bisschen schwieriger.
Ja,
wir haben auch mit Absicht Reboa und solche Sachen sind erwähnt worden, aber die Datenlage ist es eindeutig, das ist was für Spezialisten. Mhm. Und selbst die ganz neue Datenlage aus 23 Also man kann das machen, aber gut ist die Datenlage nicht.
Ja.
Und ich meine, wenn wir uns mal angucken, wie viele Schwierigkeiten wir haben unter optimalen Bedingungen im OP, eventuell die Leiste zu punktieren, insbesondere dann, wenn wir Ultraschall nicht benutzen, die Leiste zu punktieren irgendwo im Straßengraben mit einem schräg liegenden Patienten und dann dort eine Schleuse reinzulegen, das ist schon herausfordernd. Selbst für Notaufnahmen ist das herausfordernd. Also ich weiß beispielsweise, in Halle wird das relativ regelmäßig gemacht und das machen ein paar Leute, es können da längst nicht alle.
Wir haben drei Sachen angesprochen, die ich sozusagen nochmal erwähnen möchte. Die Folien, von denen Herr Lier und wir sprechen, werden alle nochmal auf unserer Homepage zu der Folgenbeschreibung auch hochgeladen. Das ist super nett, dass Sie uns die zur Verfügung stellen. Da sind auch alle Quellen hinterlegt, die wir hier besprechen. Zum anderen das Packing in Anführungszeichen oder zumindest das Austamponieren. Da muss man auch immer nochmal dran denken. Es gibt ja auch okkulte Blutungen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir hier auch bei den polytraumatisierten Patienten einen sogenannten Blood Sweep machen, den ich auch schon mal in der Folge mit Herrn Dr. Ritter angesprochen hatte. Da ging es um taktische Medizin, dass man einfach wirklich von hinten auch nochmal schaut, sieht man irgendwo irgendwelche okkulten Blutungen, vielleicht auch am Rücken, um sich die Handschuhe nochmal anzusehen. Und diese dann vielleicht dort auch zu erkennen. Und ich habe mir auch nochmal rausgeschrieben, dass es sogenannte Morel-Lavallée-Läsionen gibt. Vielleicht habe ich das jetzt auch falsch ausgesprochen, das weiß ich nicht. Also sogenannte Abscherungen der Haut und Subcutis, die auch sehr, sehr viel Blut aufnehmen können und die man nicht unterschätzen sollte. Und den dritten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wir gehen heute vorwiegend auf die Präklinik und sozusagen ja noch die Schockraumversorgung ein und haben mit Herrn Lier besprochen, dass er uns noch ein drittes Mal besuchen wird, was mich extrem freut, weil wir dann auch nochmal auf die Gerinnungssituation im OP eingehen können und dort nochmal diese ganze klinische Versorgung etwas genauer beleuchten. Also nicht wundern, warum das heute nicht so den ganz großen Rahmen in dieser Sitzung sozusagen findet. Okay, ein Problem der Blutung ist ja, dass wir einen Schock entwickeln. Jetzt gibt es eine relativ ausführliche Schockdefinition, die in der Leitlinie so genannt wird. Und zwar, ich zitiere das jetzt einfach mal, Schock wird definiert als unzureichende Gewebeoxygenierung infolge von Hypoperfusion und verminderter Sauerstofftransportkapazität. Dies führt dann wiederum zu einer Reduktion des aeroben Stoffwechsels, einer vermehrten Produktion von Laktat und einem gesteigerten Verbrauch von Pufferbasen. Zusammengenommen unterhält der hämorrhagische Schock die Komponenten der sogenannten tödlichen Trias aus Laktatazidose, Koagulopathie und Hypothermie. Darauf hatten wir ja auch schon mal das letzte Mal bei der PPH-Vorstellung sehr viel Wert gelegt, diese tödliche Trias zu erwähnen. Und diese Faktoren sind assoziiert mit einer erhöhten Mortalität und Morbidität durch Organdysfunktion und Multiorganversagen. Was sollten wir also, wenn wir jetzt nicht diese Definition sozusagen auswendig lernen wollen, was sollen wir darüber klinisch wissen? Was ist wichtig?
Ja, fangen wir mal bevor wir zur Theorie nochmal kommen, mit dem wichtigen Punkt an. Wir hatten sowohl auf europäischer Ebene als auch auf der deutschen Leitlinie eine Publikation, die Anfang vorletzten Jahres rauskam, nämlich eine Meta-Analyse an 350.000 Patienten, die den ganz einfachen Schockindex speziell bei Traumapatienten untersucht hat. Schockindex ist also das Verhältnis von Herzfrequenz zu systolischem Blutdruck. Und in dieser Analyse kam raus, dass ein Schockindex im Bereich von 0,9 bis 1, also wenn Herzfrequenz und systolischer Blutdruck gleich sind, korreliert mit der Krankenhausmortalität, mit der 30-Tages-Mortalität, mit der prähospitalen Mortalität und auch mit der Massivtransfusion. Deshalb steht sowohl in der deutschen Polytrauma-Leitlinie als auch in der europäischen Polytrauma-Leitlinie der Schockindex als wichtiger Punkt drauf. Wichtig ist, das ist ja eine Statistik, dieser heißt also, ein Schockindex von größer gleich 0,9 heißt, dass es ein Risiko gibt. Ein Schockindex von kleiner 0,9 heißt nicht, dass es kein Risiko gibt. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. In diesem Jahr ist jetzt also nach Veröffentlichung der deutschen und der europäischen Polytrauma-Leitlinie eine weitere Meta-Analyse mit der doppelten Anzahl, also mit 670.000 Patienten rausgekommen. Hier ist es so, dass der Schockindex sehr gut prädiktiv ist für die Massivtransfusion, aber nur mäßig für die Mortalität. Das heißt, wenn Sie einen Schockindex über 1 haben, sollten Sie an eine Massivblutung denken. Des Weiteren ist es so, dass die Werte des Schockindex korrelieren mit dem Ausmaß des Schocks und der beeinträchtigten Gewebsperfusion. Und auf der anderen Seite, wenn Sie normale Werte haben, also 0,7 etwa, dann ist das ein Patient, der ein geringeres Risiko auf starke Blutung hat. Schwierig wird es bei Patienten mit chronischer Hypertension, schwierig wird es bei Diabetikern, schwierig wird es bei KHK-Patienten. Und dann gibt es auch noch einen altersabhängigen Schockindex und das ist der Schockindex mal das Alter in Jahren. Und wenn das über 50 ist, dann haben Sie ein Problem. Das zum Schockindex. Nun ist es so, beim Trauma haben wir eine eigenständige Erkrankung der Gerinnung. Das ist die traumainduzierte Gerinnungsstörung. Und diese Krankheit ist eben nicht das Ergebnis unserer Therapie, was wir lange Zeit dachten, sondern sie tritt sehr schnell auf, innerhalb von wenigen Minuten. Weil die Problematik des Versterbens durch Verbluten eben eine Problematik der ersten 2, 3, 4 Stunden ist, heißt es, dass die traumainduzierte Gerinnungsstörung spätestens im Schockraum diagnostiziert und therapiert werden müssen. Die Basisdiagnostik von blutenden Schwerverletzten ist frühzeitig und wiederholt BGA, Quick, PTT, Fibrinogen und Thrombozytenzahl und im Krankenhaus dann auch eine Blutgruppenbestimmung. Das wird auf europäischer Ebene genauso gesagt. HB-Messung, Hämatokrit-Messung und zwar nicht einzeln, sondern wiederholt. Und eine Messung und ein Monitoring der Gerinnung spätestens bei Aufnahme im Krankenhaus. De facto ist es so, dass es eigentlich erst im Krankenhaus ist. Die europäische Leitlinie setzt hier gleich die traditionellen Laborparameter, die Point-of-Care-Diagnostik von Quick und INR, PTT und viskoelastische Verfahren. In dem Text, in dem Erklärungstext ist das aber schon nicht mehr so. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Prinzipiell ist es so, der Haupttrigger, und das gilt nicht nur für polytraumatisierte Patienten, einer Koagulopathie, und wenn Sie Koagulopathie hören, dann denken Sie mal ganz unspezifisch als das Organ Gerinnung funktioniert nicht richtig. Der Hauptauslöser dafür ist eine zelluläre Hypoxie. Das heißt eine Störung des Sauerstoffangebotes oder Austausch auf zellulärer Ebene. Wir wissen mittlerweile, dass sowohl Hypoxie wie auch Hypoperfusion einzeln oder kombiniert zur Freisetzung von Gewebeplasminogenaktivator, also TPA, aus den Weibelpalladekörperchen des Endothels führt. Und das triggert eine Hyperfibrinolyse. Und diese Koagulopathie ist, wenn Sie alle Traumapatienten nehmen, bei etwa einem Viertel bis ein knappes Drittel der Patienten bei Ankunft im Schockraum vorhanden. Wenn Sie Schwerstverletzte nehmen, steigert dieser Anteil mit dem ISS erheblich. Wir wissen seit langem, dass das Ausmaß des Schocks korreliert mit dem Ausmaß der Gerinnungsstörung und auch dem Ausmaß der darauf folgenden Inflammation. Und wir haben mit Publikationen, die so in den letzten 2, 3 Jahren rausgekommen ist, festgestellt, der Trigger dafür ist die Schädigung der endothelialen Glykokalyx. Und diese Glykokalyx-Schaden ist eben nicht polytraumaspezifisch, sondern bedingt durch eine Ischämie. Und diese Ischämie macht die Sache ein bisschen schwierig, weil diese Ischämie führt beim Polytrauma zum Beispiel, aber auch beim der Gerinnungsstörung infolge eines Out-of-Hospital-Cardiac-Arrests zu einer Hyperfibrinolyse, während sie die Endothelschädigung mit Hypoxie bei septischen Patienten zu einer Hypofibrinolyse, also dem Gegenteil, führt. Wir haben also ganz viele Gründe zu einer gestörten Mikrozirkulation, also Trauma, Sepsis, PPH, Massivblutungen, Vergiftungen, Verbrennungen, Malignome zum Beispiel. Sie führen alle dazu, dass es eine Hypoxie gibt. Sie führen zu einer schockinduzierten Endothelstörung und die korreliert mit dem Multiorganversagen. Das ist so ein bisschen die Theorie, die jemand dahinter haben sollte.
Mhm. Das waren schon sehr, sehr viele Informationen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen auf die Hyperfibrinolyse eingegangen. Das haben ja im Endeffekt auch die großen Studien CRASH 2 und der STAMP Trial durchaus gezeigt, dass es da gute Zahlen gibt. Also Allheilmittel, Tranexamsäure?
Eher nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich das ein bisschen kritisch sehe. Wenn Sie erlauben, möchte ich vorher noch mal was zu den Rahmenbedingungen sagen.
Natürlich.
Also Normothermie, theoretisch okay. Normokalzämie, ganz wichtige Punkte. Prähospital, genauso wie im Krankenhaus. Schocktherapie heißt Vermeidung einer zunehmenden Azidose. Ganz wichtiger Punkt, wir kriegen die Azidose dadurch, dass es eine Perfusionsstörung gibt. Und wir therapieren die Azidose nicht mit Puffern, sondern mit Therapie der Perfusionsstörung. Das wird auf europäischer Ebene genauso gesehen wie auf deutscher Ebene. Die tödliche Triade hatten Sie angesprochen. Wenn man zu der tödlichen Triade die Hypokalzämie dazu nimmt, kriegt man den tödlichen Diamanten. Da gibt es jetzt eine ganz neue Analyse von über 30.000 Patienten vom Traumaregister, die gerade vor wenigen Tagen publiziert wurde und die Mortalität nach 6 Stunden untersucht bezüglich des Calciumwertes. Und von diesen 30.000 Patienten, alles Patienten mit einem AIS von mindestens 3, also schwer verletzte Patienten, wurde die Blutwerte bei Aufnahme im Krankenhaus, also in der Notaufnahme gemessen. 13% waren hypokalzäm, also ein calciumfreies ionisiertes Calcium kleiner von als 1,1, Normwert wäre 1,2, und 3% waren hypercalcium, also größer als 1,3. Also viel mehr Patienten haben zu wenig Calcium. Und ein Calcium bei Aufnahme von unter 0,9 hat eine Odds-Ratio von 2,7 für eine Mortalität innerhalb von 6 Stunden. Und ein Calcium von über 1,4 mindestens oder über 1,4 hat ebenfalls eine Odds-Ratio nicht 2,7, sondern 2,8 für eine Mortalität von 6 Stunden. Das heißt, sowohl zu viel Calcium als auch zu wenig Calcium sind schädlich. Aber zu wenig Calcium ist wesentlich häufiger bei den Patienten, die stark bluten. Man sollte also mit einer Calciumgabe prähospital, das kann man durchaus machen, aber auf 2 Gramm vielleicht begrenzen.
Mhm. Das wäre eine Frage jetzt gewesen, wie man das prähospital machen soll, wenn man keine BGA auf dem NEF oder ITW hat.
Ja, das, wenn Sie das nicht haben, dann würde ich das bei stark blutenden Patienten geben, also bei den Patienten, wo Sie daran denken, egal, sogar schon Blut zu geben. Mhm. Wenn Sie Konserven geben, können Sie immer Calcium dazugeben. Wenn Sie Patienten haben, wo Sie Tranexamsäure, da kommen wir gleich drauf geben, dann kann man das auch machen. Nochmal Punkte zur BGA, dann spätestens im Krankenhaus. Die europäische Leitlinie sagt, wie die deutsche Leitlinie, Laktat und Base Excess. De facto sagt die europäische Leitlinie, ich zitiere mal, dass die Laktatspiegel spezifischer sind, wenn es darum geht, die Perfusionsstörung auf zellulärer Ebene zu untersuchen. Allerdings gibt es jetzt wieder neuere Studien nach Abschluss der Literatursammlung für die deutsche und die europäische Leitlinie, die sagen, dass Base Access, Laktat und pH alle unabhängige Prädiktoren für die Mortalität sind. Wir haben beispielsweise eine Studie, die zeigt, dass wenn Sie die ersten 2, 3 arteriellen BGAs alle unter 7,15 haben, Sie eine Fläche unter der Kurve von der für die Mortalität von 0,95 haben. Also wirklich sehr, sehr groß. Laktat hat die beste Area under the curve für die im Vergleich Base Excess pH Laktat, aber die beste Spezifität, also die tatsächlich die wirklich positiven raussucht, hat der pH-Wert. Das heißt, wir müssen pH-Laktat und Base-Excess zusammennehmen und daraus ein Bild machen. Und das hatte ich schon mal erwähnt, aber ich halte das für ganz wichtig. Diese frühzeitige und wiederholte Messung von dem vom BGA und Temperatur ist die billigste, die schnellste und die einfachste Gerinnungstherapie, die Sie haben. Sie kriegen eine Temperatur, dadurch, dass Sie bei dem Blasenkatheter eine Temperatur messen. Die Temperatur sollte über 34 Grad sein. Sie haben einen pH-Wert, der sollte über 7,2 sein. Sie haben ein ionisiertes Calcium, das sollte über 0,9 bis 1 sein. Immer dran denken, ionisiertes Calcium ist die Hälfte vom Gesamtcalcium. Das ionisierte Calcium ist biologisch aktiv, ist etwa 50% des Gesamtkalziums. Normwert für Calcium ist 2,4. Normwert für ionisiertes Calcium, das was die meisten BGA-Geräte messen, ist 1,2 Millimol pro Liter. Mit der BGA kriegen Sie ebenfalls eine Aussage im Base Excess. Bis minus 6 ist akzeptabel, bis minus 4 ist akzeptabel. Zwischen minus 4 und minus 6 Base Excess Millimol pro Liter können Sie es noch überlegen, aber spätestens ab minus 6 müssen Sie was dagegen machen. Gleiches gilt für ein Laktat über 4 und hilfreich ist immer noch die Differenz der arteriellen und zentralvenösen Partialdrucks von CO2, der sollte nicht höher als 6 mm Hg sein. Wir wissen mittlerweile, dass wir Patienten haben, die in der Notaufnahme einen eigentlich ausreichenden Blutdruck haben. Also einen Blutdruck über 90, eine Herzfrequenz so von 100, 110. Und trotzdem einen Base Excess haben, der negativer als minus 3 ist. Und dass bei diesen Patienten wir die Marker der endothelialen Schädigung, also lösliches Thrombomyelin oder Syndikan 1, nachweisen können. Also nur, dass der Patient eigentlich einen guten Blutdruck heißt nicht, dass er auch tatsächlich auf zellulärer Ebene eine ausreichende Perfusion hat.
In welchem zeitlichen Rahmen würden Sie dieses Monitoring machen? So alle 20 Minuten für eine BGA oder machen Sie es abhängig von den Maßnahmen, die Sie durchführen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe daraufhin verschiedene Artikel versucht zu lesen und die sagen, es ist abhängig von der Stärke der Blutung. Aber es ist so, dass Sie das so alle 20 Minuten bei stark blutenden Patienten vielleicht sogar häufiger machen und wenn sich das entspannt, so alle halbe, alle dreiviertel Stunde. Ich komme da gleich aber nochmal bei dem Thema Damage Control und permissive Hypotonie dazu.
Eine Frage habe ich noch. BGA, wenn man sie denn auf dem NEF-ITW hat, so ist das in Marburg-Biedenkopf auch schon relativ lange, dann auf jeden Fall machen frühzeitig.
Ja, bei entsprechenden Verletzten schon. Achten Sie darauf, wenn Sie lange Zeit brauchen, um einen Zugang zu finden, also lange Zeit stauen, kriegen Sie schlechtere Werte.
Klar, ja. Aber ist es noch mehr als das Kalium? Wahrscheinlich.
Ja, es gilt für alles. Also Sie produzieren ja eine Azidose. Sie produzieren das, was Sie eigentlich monitieren wollen. Deshalb ist es, wenn Sie das haben, sinnvoll, die Blutprobe zu machen mit dem ersten Zugang, den Sie legen. Wenn Sie eine grüne Vigo legen oder vielleicht sogar was Größeres, da können Sie gut eine BGA rausnehmen.
Ja, genau. Ja, wenn, dann nehmen wir das auch immer als erstes ab. Aber ja. Lange Stauzeiten sind natürlich da auch wieder in der Tat nicht optimal. Okay, sollen wir dann gerade auf das Thema Damage Control Resuscitation eingehen?
Können wir gerne weitermachen, ja. Nun, es ist ja ein Thema, was in der 2016er Version schon drin ist, was auch perioperativ ab und zu gemacht wird. Da werde ich dann nochmal extra für eingehen. Aber jetzt zum Trauma. Damage Control heißt schnellstmöglicher Therapiebeginn. Und dann drei Punkte. Das erste ist permissive Hypotension. Das zweite ist Warmhalten oder Wiedererwärmen. Das dritte ist Azidoseausgleich. Und das vierte nennt sich Hemostatic Resuscitation. Also die Gabe von Blutkomponenten, Faktoren, das Verhältnis dazu, viskoelastische Tests. Dieser vierte Punkt, Hemostatic Resuscitation, werde ich etwas ausführlicher diskutieren oder besprechen bei dem nächsten Podcast zu den perioperativen Blutungen. Prinzipiell sagt die deutsche Leitlinie, bei Patienten, die aktiv bluten, soll bis zur chirurgischen Blutstillung ein Mitteldruck von 65 angestrebt werden. Die gleichen Zielwerte gelten auch für die prähospitale Gabe. Nun ist es so, bei den Patienten, die einen hämorrhagischen Schock und ein Schädelhirntrauma und oder ein spinales Trauma haben, wird der Mitteldruck von 65 angezeigt auf deutscher Ebene. Wichtig, auch hier eine Grad-A-Empfehlung. Dieser permissive Hypotension muss obligat durch Verlaufsmessung von Laktat und Basenüberschuss pH überprüft werden. Das sagen die europäischen Leitlinien auch. Allerdings sagen sie andere Werte. Deutsche Leitlinie sagt Mitteldruck 65. Europäische Leitlinie sagt Mitteldruck 55. De facto ist es so, dass wir beim Einschluss für die deutsche Leitlinie zwei Studien hatten aus China, die tatsächlich Patienten untersucht haben, die traumatisiert waren, zum großen Teil stumpfe Traumata, und wo in der einen Studie ein Mitteldruck von 60 bis 80 gegen einen Mitteldruck von 40 bis 50 untersucht wurde und der Mitteldruck 40 bis 50 ein besseres Überleben hat. In der zweiten Studie wurde der Mitteldruck von 60 bis 80 gegen einen Mitteldruck von 50 bis 60 verglichen. Auch hier ist es so, der niedrigere Blutdruck hat ein besseres Überleben. Aber in beiden Studien wurden praktisch ausschließlich Patienten eingeschlossen mit einem mittleren Alter 30, 35, 38, also Patienten, die keine Funktionseinschränkungen im Herz-Kreislauf-System haben, also keinen Hypertonus, keine alten Leute und, keine Niereninsuffizienzen und. Das heißt, für junge Patienten können sie auch einen niedrigen Blutdruck machen. Das ist das, was die europäischen Leitlinien sagten. Wie gesagt, 55, deutsche Leitlinie 65. Für die Schädelhirntraumatisierten, deutsche Leitlinie 85 Mitteldruck. Europäische Leitlinie Größe 80. Die europäische Leitlinie formuliert das eleganter als die deutsche. Sie sagt nämlich, die derzeitigen Daten sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Und weil sie prähospital ja im Regelfall keine arterielle Blutdruckmessung haben, habe ich nochmal nachgeguckt. Es gibt aus diesem Jahr einen Experten-Meeting für Schädel-Hirn-Trauma-Experten und die sagen, prähospital systolischer Blutdruck über 110 und unter 150 für Schädel-Hirn-Traumata. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Ebenfalls wichtiger Punkt von den europäischen Leitlinien, sie sollen ja wenig Flüssigkeit geben und deshalb, wenn sie bei wenig Flüssigkeit das nicht hinkriegen mit dem Blutdruck, dann Noradrenalin dazugeben. Und wenn Sie einen Hinweis haben auf kardiale Probleme, dann Dobutamin. Aber wichtig ist erstmal für die Volumentherapie Noradrenalin in niedriger Dosierung dazugeben.
Also das Dobutamin dann noch ergänzend zu dem Noradrenalin.
Genau. Noradrenalin ist, als wenn Sie so wollen, Flüssigkeitsersatz. Mhm. Und Dobutamin dann, wenn Sie kardiale Funktionsstörung haben. So viel zu dem ersten Teil. Zweite Teil, womit Flüssigkeitstherapie? Die initiale Flüssigkeitstherapie mit isotonen, kristallinen Lösungen. A-Empfehlung Deutschland, 1b-Empfehlung europäische Ebene. Sie wissen, dass außerhalb Deutschlands das Natriumchlorid sehr, sehr verbreitet ist. Aber hier sagt die europäische Leitlinie, das soll auf maximal 1 Liter limitiert sein. Und auch hier werden empfohlen, bornosierte kristalline Lösungen zu benutzen. Gilt übrigens auch für perioperative Blutungen, eine 1b-Empfehlung von der Leitlinie, ebenfalls 2023 von der ESA. Wenig bis keine Kolloide. Formulierung der deutschen Leitlinie soll verzichtet werden, steht im Text einer Empfehlung drin, Empfehlung 1.3.8. Be restricted ist die Formulierung auf europäischer Ebene. Und für perioperative Blutung heißt es, ist es noch nicht so ganz geklärt. Beachten Sie, für Häs gibt es seit 2013 eine Kontraindikation bei kritisch kranken Patienten. Und dann ist in der deutschen Polytrauma-Leitlinie noch eine Kann-Empfehlung für hypertone Kochsalzlösung bei Patienten mit Verdacht auf Herniation, also stark erhöhten intrakraniellen Druck. Da gibt es jetzt eine ganz neue, aus diesem Jahr vor 2 Wochen publizierte Analyse, Meta-Analyse, die zeigt, hypertone Kochsalzlösung hat für Schädel-Hirn-Traumatisierte keine Wirkung auf das neurologische Outcome, keine Wirkung auf die Krankenhausaufenthaltsdauer und keine Wirkung auf die Sterblichkeit. Sie hat ausschließlich einen negativen Effekt dadurch, dass das Natrium so hoch geregelt wird.
Wobei das ja auch in seltensten Fällen auf den Autos vorgehalten wird. Also zumindest für die präklinische Versorgung jetzt. Also ich,
ja, es gibt durchaus Notarztwagen, die hypertone Kochsalzlösung davon haben. Und das ist so eine Glaubenssache.
Ja, natürlich.
Aber diese ganze permissive Hypotension ist eine ganz spannende Sache. Also 2018 gab es eine Analyse von systematischen Reviews und eine Meta-Analyse. Und da wird über, ich glaube, 5 Seiten der Vorteil der permissiven Hypotension geschrieben. Und dann steht als letzter Satz, der ideale Blutdruck für den einzelnen Patienten jedoch, der bleibt unklar. Das finde ich bemerkenswert.
Ja, danke.
Auch hier ist die okkulte Hypoperfusion. Makrovaskuläre Perfusion, also unser Blutdruck, sagt nichts über mikrovaskuläre Hämodynamik. Es gibt aus dem perioperativen Bereich Untersuchungen, das sind ursprünglich polytraumatisierte Patienten und dort hat man die Perfusion in der Zungenmuskulatur gemessen und nach Erreichen von normalem Blutdruck hat es 72 Stunden gedauert, bis die Perfusion wieder normal war.
Wie hat man das gemacht?
Das ist Infrarotmessungen der Zungendurchblutung.
Also sozusagen ein NIRS nur als Infrarot und dann für die Zunge.
Ja.
Verrückt.
Damit kann man tatsächlich die Gefäßversorgung messen.
Mhm.
Das mit dem Base Access bis 6 kann man vielleicht über, also zwischen 4 und 6 kann man überlegen. Ab 6 muss man handeln. Das hatte ich schon erwähnt. Mhm. Und wenn man ein Fazit ziehen will für permissive Hypotension, so habe ich 5 Punkte gemacht. Das erste ist, nur bei aktiver Blutung und nur bis zur chirurgischen Blutstillung. Also permissive Hypotension gilt nicht bis zum Rest des Lebens und auch nicht bis zum Rest des Tages, sondern nur solange es stark blutet. Das zweite ist, der Blutdruck soll niedriger als normal sein, aber es soll eine ausreichende Perfusion auf zellulärer Ebene sichergestellt werden. Und der entscheidende Punkt für die zelluläre Ebene ist das Gehirn. Deshalb soll ein zerebraler Perfusionsdruck von über 60 aufrechterhalten werden. Und Sie wissen, der zerebrale Perfusionsdruck ergibt sich aus der Differenz zwischen dem arteriellen Mitteldruck und dem Hirndruck. Und das wiederum heißt, dass der Hirndruck unter 20 sein soll, was aber leider nicht immer funktioniert. Das Ganze mit restriktiver Flüssigkeitsgabe und gegebenenfalls Noradrenalin. Und als 5. Punkt die regelmäßige Kontrolle mittels BGA, so im Schnitt alle 20 bis 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie stark es blutet.
Mhm.
Was gar nicht genannt wird, ist Capillary Refill. Marker der Gewebsdurchblutung, was ja auch sehr gut funktioniert oder zumindest.
Ja, es funktioniert sehr gut, wenn Sie normal durchblutete Organe haben.
Ja.
Aber wenn Sie allein Patienten haben, das trifft ja schon intraoperativ zu. Die Hände sind ja häufig außerhalb von unserem Bärhacker.
Mhm.
Das heißt, die Hände sind kälter, dann haben Sie damit Probleme. Wenn Sie zentralisiert haben, haben Sie damit Probleme. Also, wie gesagt, BGA heißt nicht Laktat und Base Access, sondern PAH auch. Das ganze Bild und eine Perfusion auf zellulärer Ebene kann man auch mit einem Capillary Refill messen, aber alles hat halt bestimmte Limitierungen. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass das ein Gesamtbild ist, was wir uns da angucken müssen und den Patienten als Ganzes angucken und nicht nur sagen, der PAH ist aber so und so oder das Base Access ist so und so, sondern wie geht es dem Menschen als Ganzes?
Mhm. Ganz wichtiger Punkt.
So, jetzt kommt's endlich. Tranexamensäure.
Nee, jetzt will ich noch eine andere Frage vorher stellen. Jetzt doch nicht. Kommt gleich noch. Alle entspannt bleiben, es kommt noch. Aber eine Frage, die ich in einem PhTLS-Kurs gefragt wurde, da wurde ich gefragt, Dana, du bist doch bei den Pin-Up-Docs, du weißt das doch bestimmt. Und ich denke immer so, ich ganz sicher nicht. Jetzt kann ich sie fragen. Und zwar schwangere und permissive Hypothermie habe ich aufgeschrieben. Ich meinte aber Hypotonie. Ja, Hypotonie. Genau. Wie machen wir das?
Na, es ist ganz einfach. Die Durchblutung des Uterus oder der Plazenta ist passiv abhängig vom mütterlichen Blutdruck.
Genau, ja.
Das heißt, solange das Baby im Körper ist, dürfen wir den Blutdruck nicht künstlich senken. Mhm. In dem Moment, wo das Baby draußen ist,
sieht's anders aus.
Ist das ein ganz normaler Patient?
Ja. Aber wenn man jetzt die Schwangere hat mit dem Polytrauma, die sowieso schon hypoton ist, weil sie blutet irgendwo.
Ja, da sind ein paar Punkte zu beachten.
Welchen Zielwert?
Also der erste Punkt, wir dürfen die schwangere Patientin nicht flach auf dem Rücken liegen. Mhm. Sondern der Uterus, je näher sie an den Termin kommen, wird so groß, dass er die Cava komprimiert.
Ja.
Jetzt müssen wir uns überlegen, wie war das mit der Anatomie? Ist die Aorta auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, was komprimiert werden kann? Dann können wir uns ganz schnell rauslegen, auf welche Seite die Patientin gekippt werden muss, dass der schwangere Uterus nicht die Cava inferior komprimiert. Mhm. Und damit haben wir den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Mutter verblutet, ist auch das Kind tot. Mhm. Das heißt, gibt es keine eindeutige Aussage, macht den Blutdruck oder macht den Blutdruck. Das ist abhängig davon, wie schlecht es der Mutter geht, wie gut es dem Kind geht. Das können wir ja prähospital beispielsweise gar nicht feststellen. Da brauchen Sie ein CTG für. Und das kommt auch darauf an, wie weit ist mein Weg? Bin ich irgendwo in der Eifel und habe eine Dreiviertelstunde, bis ich nach Bitburg im Krankenhaus angekommen bin? Oder bin ich mitten in Marburg, wo ich in 10 Minuten im Krankenhaus bin? Mhm. Also das sind ganz unterschiedliche Punkte, die man da berücksichtigen muss, die aber ganz entscheidend sind. Wenn das Kind draußen ist, ganz normaler Patient, solange das Kind drinne ist, eher einen höheren Blutdruck, aber der Blutdruck so hoch, dass die Mutter dabei nicht verblutet.
Mhm. Also da gibt es keine Antwort am Ende, eine Antwort für alle, sondern man muss dann wirklich individuell entscheiden, wie stark ist die Blutung noch ausgeprägt bei dem und dem Blutdruck. Im Zweifel versuchen, einen Mittelweg dazwischen zu finden.
Ja.
Aber schon auch Aufrechterhaltung des Blutdrucks dann wiederum mit Norepinephrin. Wenn das,
das ist nicht optimal für das Kind, aber wenn sie es anders nicht hinkriegen, ist es auch nicht optimal für das Kind.
Mhm. Ja, okay. Spannende Frage. Wäre schön, wenn man da bei Studie 345.000, die wir schon uns überlegt haben, irgendwann mal Antworten drauf
finden. Aber es geht nicht durch die Ethikkommission.
Nein, natürlich nicht. Wie denn auch?
Studien mit Kindern sind schwierig, Studien mit Schwangeren sind unmöglich.
Ja, irgendwie auch verständlich.
Ja,
aber nichtsdestotrotz wäre es halt irgendwie, man würde es ja trotzdem gerne wissen. Okay, jetzt haben wir die Volumentherapie. Jetzt haben wir auch, meine Frage konnte ich loswerden. Sehr gut, check dahinter. Jetzt können wir aber nochmal auf Tranexamsäure eingehen. Los geht's.
Prinzipiell ist es ja so, der Körper reagiert auf ein schweres Trauma darauf, dass die Fibrinolyse kurzfristig aktiviert wird, dann aber ganz schnell reduziert wird. Das ist bei Polytraumatisierten bei etwa 1/5, also rund 20% der Fall, obwohl sie Polytraumata sind. Diese sogenannte normale Fibrinolyse hat eine Sterblichkeit von unter 5%. Dann gibt es Patienten, die haben eine sogenannte Hyperfibrinolyse. Das heißt, diese initiale Aktivierung ist schneller, anhaltender und überschießender. Das ist ebenfalls bei etwa 20% der Patienten der Fall, also jedem 5. hat aber eine erhebliche Sterblichkeit, die im Bereich von über 40%, 50% liegt. Also es ist die frühe Sterblichkeit. Und nun gibt es eben die Patienten, bei denen diese Aktivierung niedriger ist. Das heißt, sie haben eine niedrige fibrinolytische Aktivierung, entweder nach der initialen Aktivierung, das nennt sich Fibrinolytic Shutdown, oder sie haben eine niedrige fibrinolytische Aktivierung ohne die initiale Aktivierung, das nennt sich Hypofibrinolyse. Und diese beiden Formen zusammen sind 60% der polytraumatisierten Patienten. Und sie haben eine Sterblichkeit von etwa 20%. Das heißt, Patienten sind, die überwiegende Mehrzahl sind davon betroffen. Und das sind die Patienten, die am Multiorganversagen versterben. Diese Einteilung, diese Reaktion ist übrigens nicht polytraumaspezifisch, sondern trifft auf alle fibrinolytischen Aktivierungen zu. Ganz entscheidend ist also, dass das eine zeitabhängige Reaktion ist. Das ist auch der Grund, warum es insbesondere so bis etwa 2020 in einigen Studien sehr viel Verwirrung mit den Begrifflichkeiten gibt, weil es eben ein Unterschied ist, ob sie am Unfallort abnehmen oder eine halbe Stunde später oder 3 Stunden später. Mhm. Weil sie dann in einem ganz anderen Spiegel für die Aktivierung und die entsprechenden Parameter sind. Die deutsche Polytrauma-Leitlinie sagt nun, für die Gabe von polytraumatisierten Patienten mit manifestem oder zumindest drohendem hämorrhagischen Schock soll 1 Gramm Tranexamsäure als Bolus über 10 Minuten erfolgen. Das Gleiche gibt es als A-Empfehlung fürs Krankenhaus und als B-Empfehlung für die prähospitale Gabe. Die gleichen Daten, aber die Anzahl von Patienten, die prähospital waren, sind viel geringer. Nun gibt es aber jede Menge Studien, die dazu was sagen, nach dieser Publikation. Zusammengefasst hat das Herr Patel in dem Artikel, den ich schon mal erwähnt hatte, in Anesthesia Analgesia 2022, die Diskussion über prähospitale Tranexamsäure ist wichtig zu führen. Man muss sagen, dass Tranexamsäure allein weder prähospital noch intrahospital der alleinige Heilsbringer ist. Es ist kein Wundermittel. Wir haben zum prähospitalen Gabe beispielsweise in diesem Jahr eine Studie, die untersucht hatte, Medikamente, die prähospital korrelieren mit dem Überleben. Alle möglichen Medikamente wurden da untersucht, die die Gerinnung beeinflussen. Und nur Tranexamsäure gab es da. Das Ergebnis dieser Studie ist, dass sie mit Tranexamsäure 8 weniger Tote pro 100.000 Patienten in 24 Stunden Sterblichkeit, 8 weniger von 1.000 Patienten haben. Das ist statistisch gerade noch signifikant und auch klinisch relevant. Analyse von 21.000 Patienten. Relatives Risiko von 0,8. Das heißt, wir haben einen Effekt von prähospitaler Tranexamsäure. Der liegt aber bestenfalls im Prozent, wahrscheinlich eher im Promillebereich. Das Gleiche gilt nicht, wenn Sie Patienten haben mit Schädelhirntraumata. Mhm. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die sagt, bei isoliertem Schädelhirntrauma soll es nicht gegeben werden. Und bei kombinierten Traumata ist die Datenlage abhängig davon, was im Vordergrund steht. Der Patch-Trial ist nun dieses Jahr rausgekommen. Mhm. International, doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert. 1.300 Patienten, mediane ISS 29, also wirklich schwer verletzte Patienten, kein positives neurologisches Outcome, eine verbesserte Mortalität, ganz schöne Analyse. Von 100 Patienten sind nach 6 Monaten 4 zusätzlich durch Tranexamsäure am Leben. aber von 100 Patienten haben sie nach 6 Monaten ebenfalls 4 zusätzliche Patienten, die schwerst behindert sind. Mhm. Ja? Und dann kommt wieder die klassische Formulierung, wenig Evidenz, dass Tranexamsäure das Risiko von thromboembolischen Komplikationen erhöht. Wir haben 23,6% Thromboembolien bei Tranexamsäure, 19,7% bei Placebo, ein relatives Risiko von 1,2. Hm. Na? Konfidenzintervall 0,97 bis 1,48. Eigentlich meiner Ansicht nach ein eindeutiger Hinweis, aber das wird ja alles ausgestrichen. Hm. Tranexamsäure laut Leitlinie in Deutschland indiziert im Krankenhaus bei lebensbedrohlicher Blutung oder im Schock. Das ist die Formulierung, die wir ausgesucht haben, sowie bei nachgewiesener Hyperfibrinolyse innerhalb von 3 Stunden. Und dann gibt es für die Polytrauma-Leitlinie in Deutschland eine neue, eine B-Empfehlung. Wenn wir denn nur bei 20% der polytraumatisierten Patienten eine Hyperfibrinolyse haben, und Tranexamsäure ein Hyperfibrinolytikum oder ein Antihyperfibrinolytikum ist. Und wir wissen, dass Tranexamsäure beim Fehlen der Hyperfibrinolyse schädlich ist. Dann kriegt nicht automatisch jeder Verletzte Tranexamsäure. Mhm. Sondern je schwerer der Patient verletzt ist, je ausgeprägter der ISS ist, je ausgeprägter der Schock ist, desto sinnvoller ist die Tranexamsäure. Das gibt's nun mal in einigen Studien. Tranexamsäure hat Nebenwirkungen. Die Tampiti-Analyse, die Reha-Analyse ist 2022 rausgekommen, doppelblind, randomisiert, kontrolliert. Wichtige Frage, wie ist es mit der Dosierung von Tranexamsäure? 2 Gramm Tranexamsäure versus 1 Gramm Tranexamsäure, Hazards Ratio 3,2. 4 Gramm Tranexamsäure versus 1 Gramm Tranexamsäure, Hazards Ratio 5,3. Die Placebo-Gruppe hatte 12% thromboembolische Komplikationen. Hm. Die 2 Gramm Tranexamsäure-Gruppe hatte 26% und die 4 Gramm Tranexamsäure hatte 32% thromboembolische Komplikationen.
Ja. Die europäische, das hört sich ja schon sehr eindeutig an.
Ja, die europäische Leitlinie sagt im Text was anderes. Also alle Patienten, wenn man genau liest, Blutung und dann steht davon significant bleeding. Ja, ist schon mal eine Einschränkung. Hm. Deutliche Aussage, nicht das Ergebnis viskoelastischer Tests abwarten. Und dann sagen sie im Text, one of the mainstays of therapy for the injured patient at risk of bleeding. Und im Folgenden kommen dann mehrere Studien, die kein Ergebnis gezeigt haben. Studien, die ein negatives Ergebnis haben. Trotzdem gibt es eine 1A-Empfehlung ohne jegliche Einschränkung. Die finde ich problematisch.
Hm. Aber man könnte ja mit den viskoelastischen Tests die Patienten rausfinden, die eben eine Hyperfibrinolyse haben.
Ja, aber die viskoelastischen Tests sind nur bedingt geeignet. Also sie sehen eine ausgeprägte Hyperfibrinolyse sehr gut, aber sie wollen ja eigentlich die Hyperfibrinolyse am Ort der Verwundung sehen und genauso wie der pH-Wert, der Base Excess und der Laktatspiegel im Bereich des abgerissenen Oberschenkelstumpfs schlechter ist als zentral, gilt das auch für die Hyperfibrinolyse. Also die viskoelastischen Tests sehen sehr gut eine ausgeprägte Hyperfibrinolyse. Mäßige Hyperfibrinolyse sehen sie nicht notwendigerweise. Mhm. Deshalb sind sie nur bedingt geeignet. Und deshalb ist die Aussage, man darf nicht darauf warten, richtig. Sondern sie müssen warten. Es gibt also mehrere Studien, die das zeigen, je ausgeprägter der Schock ist, je schwerer der Patient verletzt ist, desto ausgeprägter und stärker ist die Hyperfibrinolyse. Das ist auch die personalisierte Therapie. Also wir müssen vielleicht doch ein bisschen denken und nicht einfach eine zusätzliche Spritze eben davon geben. Mhm. Gibt übrigens mittlerweile auch noch eine Studie aus Katar, die das mit der 2. Dosis untersucht hat. In den Studien ist es ja so, die kriegen 1 Gramm über 10 Minuten und dann ein weiteres Gramm über 8 Stunden. Und diese 2. Dosis hat bei Placebo kontrolliert, prospektiv, doppelblind, randomisiert in einer Studie aus Katar weder das sekundäre noch das primäre Outcome verbessert. Ist also deshalb nicht nötig, wenn sie nicht eine weitergehende hyperfibrinolytische Blutung, also eine diffuse Blutungsneigung haben oder eine neu aufgetretene Hyperfibrinolyse haben.
Also gar nicht so einfach am Ende zu entscheiden. Wir können festhalten, diejenigen, die massiv im Schock sind und eine massive Blutung haben, die profitieren, ja, und denen sollte man es frühzeitig geben.
Je schlechter es dem Patienten geht, desto sinnvoller ist das. Aber nicht der Fahrradfahrer, der eine isolierte Unterschenkelfraktur hat, der braucht keine Tranexamsäure, wenn er nicht Bluter ist.
Okay.
Vielleicht nochmal ein Hinweis. Es gibt eine sehr schöne Studie mit Patienten mit isoliertem Schädelhirntrauma, wo über mehrere Tage, 3 Tage lang in ganz engen Intervallen Blut abgenommen wurde, weil wir ja mit der Tranexamsäure und der Fibrinolyse und der Schädelhirntrauma immer diese Problematik haben. Also es ist ein zeitlicher Verlauf. Die Patienten haben in den ersten Minuten nach dem Unfall erhöhte Thrombin-Antithrombin-Komplexe. Das ist ein Marker für die Produktion von Fibrin, also eine Hyperkoagulation oder eine gut laufende Gerinnung, sagen wir so. Dann innerhalb der ersten Minuten mit einem Maximum nach 3 Stunden verstärkte D-Dimere als Zeichen des Abbaus dieses Gerinnsels, eine Hyperfibrinolyse. Und dann mit einem Maximum nach so einem halben Tag etwa Pi-Komplexe, Pi-1-Komplexe als Hinweise auf einen Shutdown. Also auch hier ist es so, beim Schädelhirntraumata ist es deutlich abhängig, wann die Tranexamsäure gegeben wird und in welcher Phase das Grad ist.
Wenn wir uns jetzt weiter sozusagen weg von der Tranexamsäure bewegen und weiter in die Therapie einsteigen und uns jetzt vielleicht auch schon im Schockraum befinden, wäre ja bei einer massiven Blutung auch eine Transfusion möglicherweise sinnvoll. Dieser ganze Themenkomplex Blutprodukte, den werden wir jetzt nicht komplett hier in dieser Folge mit besprechen, aber natürlich die wichtigsten, zumindest für die polytraumatisierten Aspekte noch besprechen. Generell aber so ein Blick in die Zukunft. 2030 haben alle Blutprodukte doch wieder auf den notarztbesetzten Fahrzeugen oder nicht so richtig, Herr Lier?
Also sowohl die deutsche als auch die europäische Leitlinie sagen, dass die prähospitale Gabe von Blutprodukten kann erwogen werden. Formulierung der deutschen Leitlinie. No clear recommendation or suggestion prähospital auf europäischer Ebene. Wir haben die Refill-Studie Ende letzten Jahres publiziert, Multicenter, concealed, also nicht ganz doppelblind, aber geblendet. Open Label, parallele, randomisiert kontrollierte Studie, ISS 36, richtig schwer verletzte Patienten. EK plus lyophilisiertes Plasma, prähospital, keine Unterschied im primären Outcome, also Mortalität und Laktatclearance, kein Unterschied im sekundären Outcome, All-Cause Mortality, kein Unterschied in irgendeiner Subgruppenanalyse. Man kann über die Refill-Studie sicherlich einiges diskutieren, aber das ist schon mal ein Auskommen. Dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, Präfilo untersucht worden, prähospital lyophilisiertes Plasma, randomisiert kontrollierte Studie. Kein Effekt auf Laborparameter, kein Effekt auf Massivtransfusion, kein Effekt auf Fibrinogenspiegel und sogar eher einen negativen Effekt in der Tendenz auf die Sterblichkeit. Also keine überzeugende Evidenz für die prähospitale Gabe. Und dann haben wir eine Studie aus England von Frau Tucker, prospektiv, EK plus FFP. Und die hat gezeigt, dass die Kombination aus beidem zusammen einen Überlebensvorteil zeigt. Und sie sagt, dass Plasma halt eben gerade bei massiv Blutenden ein idealer Volumenexpander ist. Das Wort darf man ja im Zusammenhang mit Plasma eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. eine Übersicht zu diesem Thema von Marc Mägle, dem Björn Hossfeld und mir erscheint im Oktober im Anästhesisten. Dort habe ich auch mit Daten des Traumaregisters versucht festzustellen, mit verschiedenen Definitionen, welches Risiko wir haben und welche Indikationen wir sehen, und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass in Deutschland zwischen 300 und 1800 Traumata jährlich als potenzielle Empfänger für prähospitale EKs zur Verfügung stehen. Die Datenlage ist wirklich mäßig. Deshalb gibt es das Binarregister, das wir gerade aufgebaut haben, unter dem Dach der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte, also der BAND, entsteht ein Register, wo man, wenn man prähospital Blut gibt, die Daten eingeben kann. Das ist aber noch nicht online geschaltet.
Spannend.
Auch hier ist es so, Ziel HB 7 bis 9, das ist das, was wir haben. Das ist jetzt ganz aktuell. Vor einem Monat gibt es den sogenannten Restrict Trial, der unmittelbar nach Aufnahme in der Notaufnahme Zielkonzentration 7 bis 9 versus 10 bis 12 bei Patienten untersucht hat. ISS im Median 24, also ganz ordentlich verletzte Patienten, 90% stumpfe Traumata. Die 28 Tage Überlebensrate waren für die 7 bis 9 Gruppe, also Gramm bis Gramm pro Deziliter 7 bis 9, 92,1% und für die 10 bis 12 Gramm pro Deziliter Gruppe 91,3%. Das heißt, theoretisch ist das nicht negativ. Allerdings hatten sie irgendwelche mathematischen Berechnungen gemacht und hatten gesagt, nicht negativ wäre es nur, wenn es 3% besser wäre. Also ich hatte keinen Mathe-Leistungskurs, das habe ich nicht ganz verstanden, aber so war diese Studie aufgebaut. Und deshalb haben sie zwar geschlussfolgert, eine klinische Signifikanz gibt es nicht, aber das Ziel, 3% besser als nicht negativ anzuformulieren, hätten sie nicht erreicht. Aber man kann sagen, 7 bis 9 gilt für alle Patienten, auch für Traumapatienten. Kurze Kommentar vielleicht noch zu dem Vollblut. Eine Meta-Analyse im Jahre 2022 sagt noch, die Datenlage ist sehr mäßig. Dann gibt es einen ganz spannenden Punkt, etwa Mitte des letzten Jahres, seit Mitte des letzten Jahres, ist ein knappes Dutzend von Studien, also ich habe glaube ich 8 oder 9 jetzt zitiert, rausgekommen, die Vollblutgabe in Amerika bei zivilen Traumata-Patienten untersucht hat. Und da ist es tatsächlich so, dass jeder einzelne diese Studien positive Effekte durch Vollblut haben. Prähospital. Ja, und Frühhospital.
Okay.
Das ist in Deutschland im Moment sehr schwierig, weil die meisten Blutbanken gar keine Herstellungserlaubnis mehr haben.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe das auch noch nie gesehen. Irgendwie.
Es war mal Standard, ist aber seit, sagen wir mal, 50, 60 Jahren nicht mehr Standard. Ich vermute, es wird wieder kommen, aber da sind noch der ein oder andere Einzelpunkt zu berücksichtigen und zu untersuchen. Also es ist so, dass wir, Sie hatten es vorhin angesprochen in der Einleitung zu dem Thema. In Amerika sind zivile Traumastudien ein sehr hoher Anteil von Schuss- und Stichverletzungen. Da haben wir glücklicherweise in Deutschland noch relativ wenig von.
Ja.
Und deshalb sind die amerikanischen Studien immer ein bisschen mit den deutschen Studien unterschiedlich. Wir haben auch ganz andere Verletzungsschweren häufig. Viele amerikanische Studien haben niedrigere ISS-Werte als die durchschnittlichen europäischen Studien. Also da muss man ein bisschen genauer reingucken. Da kann man sicherlich noch kein abschließendes Urteil geben zu dem Vollblut.
Wir hatten auch in der PPH-Folge ja schon einmal über viskoelastische Testverfahren und heute ja auch schon gesprochen. Welchen Stellenwert hat das denn im Polytrauma insgesamt? Wir hatten es ja auch schon angerissen, aber noch, um das noch mal einmal vollständig zu erfassen.
Ja, es ist so, dass wir bei den viskoelastischen Testverfahren im Bereich des Traumas, und das unterscheidet das Trauma sehr von vielen anderen Settings mehrere Studien haben, die einen Überlebensvorteil nachweisen. Und formal ist es so, wenn Sie eine Leitlinie schreiben und diese Leitlinie, oder andersrum, bei Leitlinien ist es normalerweise so, dass Sie eine Literaturrecherche machen nach speziellen Kriterien. Und nach diesen Kriterien kriegen Sie dann die Literatur. Das war erstmals jetzt in dieser Version der deutschen Polytrauma-Leitlinie der Fall, dass wir von dem Institut, was diese Auswertung gemacht hat, die Literatur gestellt bekommen haben. Und da sind zwei Studien drinnen, die einen Überlebensvorteil durch die Nutzung viskoelastischer Testverfahren bei Schwerverletzten nachgewiesen haben. Und wenn eine eingeschlossene Literatur einen Überlebensvorteil, also das ist ja der heilige Gral der medizinischen Statistik, Überlebensvorteil. Cochrane beispielsweise hat als einzigen Outcome-Parameter immer das Überleben oder als primären Outcome-Parameter das Überleben. Wenn Sie ein solches Ergebnis haben, dann müssen Sie eine A-Empfehlung machen. Deshalb haben wir in der deutschen Polytrauma-Leitlinie sowohl für die Schockraumversorgung als auch für die Diagnostik im OP und auf der Intensivstation eine A-Empfehlung für viskoelastische Testverfahren und eine B-Empfehlung für die Diagnostik der Thrombozytenfunktion. Der Hintergrund ist, dass eine gestörte Thrombozytenfunktion ein integrativer Bestandteil der traumainduzierten Gerinnungsstörung ist. Die europäische Leitlinie sieht die Notwendigkeit der Messung der Hämostase genauso, setzt dann aber die traditionellen Laborparameter, die Quick-PTT-Messung als Point of Care oder die viskoelastischen Testverfahren gleichwertig, sagt aber, wir sollen eine zielgerichtete Strategie durchführen. Und im Text steht dann, viskoelastische Testverfahren sind hochspezifisch, wesentlich sensitiver, mit einem Überlebensvorteil vereinbart, brauchen weniger zusätzliche Therapie und sind höchst sinnvoll, um eine individualisierte Therapie durchzuführen. Also da widerspricht sich die europäische Leitlinie meiner Ansicht nach etwas. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen der deutschen und der europäischen Leitlinie im gesamten Gerinnungskapitel ist eigentlich die Formulierung bezüglich der Thrombozytenfunktionsdiagnostik. Und zwar sagt die europäische Leitlinie, wir sollen keine routinemäßige Durchführung einer Thrombozytenfunktionsdiagnostik durchführen und begründet das damit, dass wir keine spezifische, wir haben Cut-off-Parameter für Patienten, die Thrombozytenfunktionsstörungen aufgrund bestimmter Medikamente haben. Aber wir haben keine spezifischen Cut-offs für Patienten nach traumainduzierter Gerinnungsstörung. Das ist richtig, trotzdem ist das meiner Ansicht nach kein Widerspruch. Mhm. Insofern, das sind die Sache zu den viskoelastischen Testverfahren. Mhm. Es gibt auch hier ein paar neuere Analysen, also beispielsweise von vor 3 Wochen eine retrospektive Analyse, wo Patienten mit einem abnormalen Rotem, also ein Rotem, wo mindestens ein Parameter außerhalb der Norm war, bei Patienten verglichen würde mit solchen, die einen nur alle Parameter im Norm, also normalen Rotem hatten. Das sind Patienten, die im Schnitt ein ISS von 9 hatten, also mäßig Verletzte, aber ein Drittel waren Polytraumatisierte davon. Und die kommen zu ganz interessanten Aussagen, nämlich ein negativ prädiktiver Wert, der immer in jedem einzelnen untersuchten Punkt über 94 liegt, 94%. Das ist etwas, was ich immer wieder betone. Die viskoelastische Testverfahren zeigen Ihnen, wenn Sie nicht therapieren müssen. Ja, und auch für die Polytraumaversorgung lag für alle untersuchten Punkte der negativ prädiktive Wert bei 90 bis zu 99%. Ganz wichtig ist aber, und das ist nochmal, möchte ich nochmal betonen, rund ein Drittel der Patienten mit einem ISS über 16 hatten alle Parameter im Rotem im Normbereich. ein Drittel der Patienten. Das heißt, auch nicht jeder Patient mit einem ISS über 16 hat zwangsläufig eine Gerinnungsstörung.
Ich nicke ganz andächtig.
Aber kann sie noch entwickeln?
Ja, gar keine Frage.
Das heißt, man muss auch diese Tests wiederholen und
gar keine Frage.
Weil das ist das eine Sache, die mir immer in der Kardiochirurgie sehr aufgefallen ist, wenn die Blutung chirurgisch war, dann hat das viskoelastische Testverfahren ganz normale Gerinnungsabläufe gezeigt, aber die Blutung war trotzdem da, weil es eben ein offenes Gefäß war oder sowas. Und das kann ja eben das Testverfahren nicht nachweisen. Das heißt, wenn wir schwere Extremitätenverletzungen haben oder sowas, werden wir irgendwann in eine Koagulopathie laufen, wenn es nur lange genug blutet.
Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei den perioperativen Blutungen nochmal betonen werde. Es ist so, wenn Sie eine Blutung haben, die anhält oder neu auftritt und diese Blutung massiv ist, dann ist Ihr Laboranalyse, die Sie vorher gemacht haben, hinfällig. Weil Sie können ein wunderbares Rotem haben und eine völlig stabile Gerinnung. Wenn der Patient 3 Liter Blut verloren hat, geht das, güldet das nicht mehr, haben wir früher gesagt. Und das ist von entscheidender Bedeutung, weil es eigentlich so selbstverständlich ist, dass man das häufig übersieht. Wenn Sie eine anhaltende oder eine neu auftretende Blutung haben, ist, wenn diese Blutung ausreichend genug ist, der Blutverlust der Hauptabbauweg für alle Gerinnungspräparate. Also Sie haben mit viel Mühe den Patienten stabilisiert, die Gerinnung ist toll, in welchem Setting jetzt auch immer, und dann kommt es aus irgendwelchem Grund dazu, dass der Patient nochmal 2-3 Liter Blut verliert, damit ist Ihre Gerinnung wieder vollkommen im Arsch, wenn ich das so platt sagen darf.
Auf jeden Fall dürfen Sie. Ja, am Ende ist es das Gleiche ja wie beim HB in der BGA.
Ja, ja.
Ja, also bei einem Blutverlust, der akut ist, wird man das ja nie HB-relevant sehen.
Ganz nicht wichtiger
in
Punkt.
In der Situation.
Die ausgebluteten Patienten haben alle einen HB, der im Bereich von 3 bis 4 liegt. Und die Verdünnung des HBs kommt durch die Shift aus dem Intrazellulärraum von der Flüssigkeit. Also die Patienten bei Schockaufnahme haben häufig einen deutlich höheren HB, als man glaubt, dass, und trotzdem eine ausgeprägte Hypovolemie, sagen wir so rum. Ja, und wenn wir dann Flüssigkeiten dazugeben, machen wir den HB runter und die Gerinnung sowieso, aber das ist ja schon bekannt.
Vielleicht können wir jetzt gerade, wenn wir sowieso gerade bei Blutungen sind, noch über die maschinelle Autotransfusion sprechen, die ja auch mit Sicherheit einen Stellenwert auch beim Polytraumatisierten haben kann.
Ja, können wir gern sprechen, beim Polytrauma zu erwägen, immer dann. Allerdings hatte ich das eigentlich auch für die perioperativen Blutungen vorgesehen. Aber prinzipiell ist die maschinelle Autotransfusion eine sinnvolle Ergänzung, wenn Sie nicht zu stark verschmutzte Wunden haben.
Okay.
Es ist aber ein Punkt, an den Sie denken müssen. Und so die Quintessenz, das gilt aber auch für perioperative Blutungen. Wenn Sie eine maschinelle Autotransfusion, also einen Cell-Saver benutzen, dann bauen Sie initial nur die Glocke auf und machen Collect-Only und gucken, was dann dabei rauskommt. Aber wie gesagt, bei dem perioperativen Blutung möchte ich da genauer eingehen drauf.
Ja, das ist doch eine gute Aussage.
Und dann haben
Thrombose-Prophylaxe?
Wir ja noch die Antikoagulation, genau. Ich will auch selber hinaus, ja. Insofern.
Perfekt.
Wann fangen wir mit der Thromboseprophylaxe an und wenn wir unfraktioniertes Heparin verwenden dafür, weil unser Patient noch katecholaminpflichtig ist, wobei das ja auch schon abgeschwächt wurde durch die neue Sepsis-Guideline, messen wir AT3 und substituieren wir auch AT3?
Also lassen Sie mich mal mit den Gemeinsamkeiten anfangen. Die deutsche Leitlinie und die europäische Leitlinie sagen beide das Gleiche, nämlich übrigens auch die Leitlinie für perioperative Blutung, nach Blutung Stopp oder After Bleeding Control oder as early as possible. Das heißt im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach Blutungskontrolle muss man sich überlegen, womit man das macht. Dafür gibt es eine S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie, die allerdings seit mehreren Jahren überarbeitet wird. Da wird auch für die Polytraumatisierten ein extra Kapitel ist zu geben. De facto ist es so, sie sollten das Medikament nehmen, das sie am besten kennen, womit sie in ihrem Haus regulär arbeiten. Wenn sie Patienten haben, die noch intensivpflichtig sind, und das sind die polytraumatisierten Patienten ja häufig, dann müssen sie berücksichtigen, dass insbesondere bei den katecholaminpflichtigen Patienten alles, was sie subkutan geben, ganz unklar resorbiert wird. Der nächste Punkt ist, dass sie die Effekte von Heparin wunderbar antagonisieren können, wenn sie IV-Heparin geben. Aber bei den subkutanen oder gar bei den oralen Medikamenten sie Probleme haben mit der Antagonisierung. Infolgedessen würde ich empfehlen, niedrig anfangen mit Heparin auf der Intensivstation und das so machen, dass der Patient nicht wieder anfängt zu bluten. Und immer dran denken, das steht in der noch gültigen Version der S3-Leitlinie Prophylaxe der venösen Thromboembolie auch drinne. Wir haben ja prinzipiell auch andere Möglichkeiten als nur medikamentöse Möglichkeiten. Also Sie haben Kompressionsstrümpfe, die Sie benutzen können. Sie haben pneumatische Schienen, die Sie benutzen können. Wenn der Patient nun Extremitätenversorgungen mit beispielsweise Fixateur extern hat, so kann man zumindest an der nicht betroffenen Extremität sowas überlegen. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, die im Einzelfall zu untersuchen sind.
Aber genauso wie wir den Faktoren Verlust haben der prokoagulatorischen Faktoren, haben wir den Verlust der antikoagulatorischen Faktoren, wie das AT3. Also insofern, da macht es ja sicherlich Sinn, dann, wenn man daran denkt, eine Antikoagulation zu starten, auch einen AT3-Spiegel zu messen.
Ja, Sie sollten einen möglichst ausgeprägten Überblick über die aktuelle Situation der Gerinnung nach Ende der Blutung haben, um abhängig von dem Ergebnis dieser möglichst ausführlichen Analyse eine geeignete Thromboseprophylaxe durchführen zu können. Das heißt, Antithrombin ist einer der Punkte, aber Anzahl der Thrombozyten zum Beispiel ist ein weiterer Punkt. Der nächste Punkt ist, wie ist Quick und PTT, solche allgemeinen Sachen.
Ja.
Wenn Sie einigermaßen stabile Situation haben, ist es sinnvoll. Wir wissen, die polytraumatisierten Patienten haben mit das höchste Thromboserisiko nach Ende der Blutung. Deshalb ist es essentiell, daran zu denken und sich ganz bewusst im Team eine Überlegung zu machen, was ist für diesen Patienten nun mit diesem Verletzungsmuster das Sinnvolle und das innerhalb von 24 Stunden nach Ende der Blutung.
Jetzt haben wir sehr viele Dinge besprochen. Und ich hoffe auch in Gänze besprochen. Ich versuche das Ganze, weil Sie das auch so schön als sozusagen Step-by-Step-Punkt nochmal in Ihren Folien mit drin haben, hier einmal zusammenzufassen. Und Sie dürfen natürlich sehr gerne ergänzen, Jan, du natürlich auch, wenn ich irgendwo irgendwas vergessen habe. Also als erstens erstmal Stabilisierung. Temperatur bedeutet, Temperatur über 34 Grad zu halten, den pH-Wert über 7,2 und das Calcium ionisiert über 0,9 Millimol pro Liter. Dann eben erwägen, sofern sinnvoll, eine frühzeitige Hemmung einer Hyperfibrinolyse und mit einem Gramm Tranexamsäure als Kurzinfusion über 10 Minuten. Bei einer massiven Blutung mit einem Ziel-HB von 7 bis 9 auch eine EK-Gabe. Und das ist jetzt eben dann auch schon der Schritt im Krankenhaus. Auch die Substitution von Gerinnungsfaktoren, sofern notwendig. Hier hatten wir bis heute noch nicht oder heute noch nicht angesprochen, aber zumindest, dass wir es noch einmal erwähnt haben, Fibrinogen, PPSB, der Faktor 13 und eben bei Verdacht auf eine Thrombozytopathie auch Desmopressin. Da gehen wir aber mit Sicherheit auch nochmal in dem weiteren Folge nochmal drauf ein, so dass ich das jetzt nicht ausführen wollen würde. Der Ausgleich des Plasmavolumens, gegebenenfalls auch mit FFP, hier bei 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und natürlich auch die Thrombozytenzahl mit Bedenken mit einem Ziel von über 100.000 pro Mikroliter. Und sofern das immer noch nicht ausreicht, auch eine Gabe möglicherweise von rekombinantem Faktor 7a. Hier initial 90 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. Fehlt dazu noch irgendwas?
Novo 7 ist sicherlich eine Ausnahme. Mhm. Für die 100.000 Thrombozyten gibt es keine Evidenz. Das ist Eminenz. Die internationalen Leitlinien liegen irgendwo zwischen 50 und 100.000. Und bei Schädelhirntraumatisierten oder massiv blutenden oder transfusionspflichtigen Blutungen zwischen 75 und 100.000. Mhm. Plasma 30 Milliliter pro Kilogramm bei Massivblutungen. Mhm. Eher restriktiv. Das sind die wesentlichen Punkte. Auf die einzelnen Substitutionen von Fibrinogen vielleicht noch in diesem Kontext. Wir haben grundsätzlich fürs Fibrinogen zwei Werte. Der erste Wert ist die Grenze oder die Indikation zur Substitution. Und das ist, wenn das Fibrinogen unter 1,5 bis 2 Gramm pro Liter ist. Und das zweite ist das Ziel der Substitution. Und das ist ein Fibrinogen zwischen 2,2 und 2,5 Gramm pro Liter. Und jetzt gibt es Daten, die dafür sprechen, dass man bei Schädelhirntraumatisierten, bei isoliertem Schädelhirntrauma oder bei Patienten, die zusätzlich ein Schädelhirntrauma haben, vielleicht das Fibrinogen doch eher im Bereich von 2,5 bis 3 Gramm pro Liter nimmt. Aber normalerweise ist so 2,2, 2,5 das Ziel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Unterschied zwischen der Indikation und das Ziel der Gabe doch recht nah beieinander liegt.
Hm. Gut. Gehen wir aber ja im Speziellen.
Ja, und als letztes nach Stabilisierung der Situation und Beendigung der Blutung ist die Thromboseprophylaxe innerhalb von 24 Stunden durchzuführen.
Ja. Genau. Okay. Insgesamt haben wir also besprochen, dass die präklinischen Daten eher schwierig zu erheben sind, die Datenlage auch unter anderem sehr inhomogen und man aber doch auch einiges aus den bestehenden Daten ableiten kann. Und zwar eine frühzeitige Therapie inklusive der Basismaßnahmen. Hier eben auch nochmal dran denken, manuelle Kompression, Kompressionsverbände, wenn möglich mit einem Hämostyptikum oder eben der dritte Punkt, eine Tourniquet-Anlage. Dann haben wir über den Schockindex und das Überleben von TraumapatientInnen gesprochen. Der Schockindex, nochmal zur Wiederholung, Pulsfrequenz durch den systolischen Blutdruck. Und in Bezug auf Traumapatienten guter Anhaltspunkt eben für die Mortalität. Die traumainduzierte Koagulopathie ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Hier nochmal dran gedacht, dass man regelmäßig oder in regelmäßigen Abständen eine BGA, eine Bestimmung von Quick und APTT, die Bestimmung von Fibrinogen und Thrombozytenzahl macht. Genau, dann gibt es auch eben die gestörte Mikrozirkulation, die zu einer zellulären Hypoxie führt und dann einem Shock-induced Endotheliopathie. Und das Ganze kann sich dann auch im Endstadium in einem Multiorganversagen zeigen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir das Ganze auch behandeln. Die Rahmenbedingungen müssen dafür immer gegeben sein. Normothermie, frühzeitige Schocktherapie und eine Normokalzämie. Und hier sind wir eben auch nochmal auf die tödliche Triade eingegangen, die sich dann mit allen 6 Punkten zu einem tödlichen Diamanten formt, in Anführungszeichen. Dazu zählen die Koagulopathie, die Hypokalzämie, Hämorrhagie, der Schock, Azidose, die Hypothermie. Und deswegen kontrolliert man auch eben das immer mit BGA und Temperaturmessung. Wir sind auf die permissive Hypotonie nochmal eingegangen mit einem MAP, circa 65 mm Hg bei aktiver Blutung bis zur chirurgischen Blutstillung und danach eben natürlich reevaluieren, ob wir das Ganze weiter so machen. Bei einem SHT haben wir uns festgelegt auf einen MAP von ungefähr 85 mm Hg. Aber am Ende weiß man es eben doch nicht ganz genau und muss es vielleicht auch an die PatientInnen anpassen. Wir sind nochmal eingegangen auf die Tranexamsäure. Das hatten wir jetzt schon mehrfach genannt und auch auf die Blutprodukte. Auch darüber haben wir eben nochmal gerade gesprochen. Und die Faktorkonzentrate wollen wir in der nächsten Folge noch einmal besprechen. Worauf ich auf jeden Fall am Ende nochmal hingewiesen werde von unserem schönen Skript ist das Codewort. Das habe ich mit 7 Ausrufezeichen genannt. Deswegen dieses Mal auf jeden Fall. Nachdem wir noch sämtliche Dinge, die ich jetzt vergessen habe, geklärt haben, dürfen Sie noch ein Codewort nennen, Herr Lier.
Schockindex ist gut prädiktiv für Massivtransfusion und bedingt für Mortalität.
Mhm. Okay.
Jetzt Coram Publico und Schock, ein Codewort sagen?
Ja.
Hämostasis ist Liebe. Vielleicht machen wir Hämostasis.
Das ist kein, wir brauchen.
Ja, deshalb sage ich ja, vielleicht machen wir Hämostasis.
Wie Sie wollen. Wir können ganz frei was wählen.
Können wir einfach Tick machen?
Ja, also T-I-K.
Ja.
Tick.
Ja.
Gut.
Tick. Das ist doch gut. Das ist kurz.
Das ist einprägsam. Perfekt. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, einmal natürlich bei Jan, dass du wieder mit dabei warst und schlaue Fragen gestellt hast und natürlich auch ganz besonders Herrn Dr. Lier, dass er wieder mit dabei war und es erhellt hat mit den ganzen tollen Informationen und vor allen Dingen den vielen Einblicken in die ganz aktuelle Literatur. Und Ihnen gebühren die letzten Worte.
Es war wieder eine Freude, macht wirklich Spaß. Ich war das erste Mal recht aufgeregt, jetzt bin ich ganz entspannt gewesen.
Nein, Sie waren aufgeregt, das hat man nicht gemerkt.
Bisschen. War ja okay. Was Neues. Aber mit den beiden äußerst charmanten Moderatoren war es eine große Freude, hat viel Spaß gemacht. Wie immer, die E-Mail-Adresse ist ja da, wenn irgendjemand Fragen haben sollte, kann mir auch gerne eine Mail schreiben.
Perfekt. Ich weiß, dass ein Kollege von mir auch über Polytraumagerinnung sprechen wird. Also vielleicht wird er sich nochmal melden, falls der irgendwie über irgendwas stolpert und noch irgendwie eine Frage hat. Ich habe nämlich gesagt, er ist super nett, der beantwortet dir auf jeden Fall alle Fragen. Ich hoffe, Sie kriegen jetzt nicht zu viele Zuschriften.
Ich freue mich sehr aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.